Kommen nun zur Predigt. Erstmal ganz liebe Grüße von meiner Frau Bettina an euch alle. Sie ist mit ihrer Mutter. Sie macht jährlich immer ein Wochenende zusammen in der Ostsee. So Tochter-Mutter-Ausflug. Ich möchte heute in der Predigt über einen Menschen sprechen. Und es ist nicht Jesus, sondern Josef. Nicht der Vater von Jesus, sondern der Sohn Jakobs. Und zwar, Josefs Geschichte ist zum Glück ausführlich beschrieben im 1. Mose, Genesis, in Kapitel 37 bis 50. Ich möchte mit euch zusammen vier Charaktereigenschaften von Josef anschauen. Aber zuvor eine kleine Zusammenfassung von seinem Leben, weil ich nicht auf jede Stelle eingehen werde. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Josef. Ich werde noch mal ein paar Punkte nennen, manche sind vielleicht nicht ganz so bekannt. Josef war der erste Sohn Rachels, der geliebten Frau von Jakob. Er war der 11. Sohn seines Vaters Jakobs. Sein Vater war bei der Geburt 93 Jahre alt. Rachel wahrscheinlich nicht viel älter. Nach ihm ist nur noch Benjamin geboren als der 12. Sohn. Das war auch sein einziger leiblicher Bruder. Bei der Geburt von Benjamin starb seine Mutter, Rachel. Und so wuchs Josef als Halbwaise unter Halbbrüdern auf. Die Halbbrüder haben ihn gehasst. Mit 17 Jahren wurde er an Ismaeliten verkauft. Anschließend diente er ca. 10 Jahre als Sklave im Hause Pontifas als Verwalter. Nach einer Verleugnung der Ehefrau von Pontifar wurde er verhaftet und verbrachte über 2 Jahre im Gefängnis. Durch die Auslegung zweier Träume des Pharaos gelangte er in Ägypten zu einer sehr hohen Stellung, der höchsten, auf gleicher Höhe wie der Pharao, und rettete mit seiner Weisheit und unglaublichem Einsatz das ganze Volk und viele andere Menschen aus der Hungersnot. Seine Brüder kamen wegen dieser Not zu ihm nach Ägypten und erkannten ihn nicht. Sie wollten dort Getreide kaufen. Josef verlangte seinem jüngsten Bruder Benjamin zu sehen, den sein Vater zurückhielt, weil er ihn nicht noch verlieren wollte. Letztendlich kamen sie wieder mit Benjamin und Josef gab sich zu erkennen und die ganze Familie zog nach Ägypten. Und nach über 20 Jahren Trennung gab es tatsächlich ein Wiedersehen mit dem geliebten Vater. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, habe die aber schon ausgedruckt soweit, und fangen wir mit dem ersten Punkt an. Josef, der Visionär. Wir lesen 1. Mose 37, die Verse 2 bis 8. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn. Und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garbe stellten sich ringsum auf und verneigten sich von meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Josef, ein Jugendlicher, mit 17 hat man noch Träume. Könntest du denken? Ja. Wir haben beim Kinderklassentreffen mal gehört, tatsächlich, Kinder leben in der Gegenwart, junge Erwachsene mehr zukunftsorientiert und ältere Menschen schwelgen oft in ihrer Vergangenheit. Ne? War das bei Josef auch so? Mit 110 sagte Josef zu seinen Brüdern, 1. Mose 50, Vers 24, Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun. Gott aber wird heimsuchen, wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. 110. In dem Alter hatte Josef einen riesigen Glauben und Visionen für seine Familie. Der Auszug aus Ägypten fand erst 400 Jahre später statt, als er das gesagt hat. So, also, es ist möglich, Visionen zu haben. In Josef sehe ich einen geliebten Sohn, der fleißig ist, er war bei den Schafen, der loyal zu seinem Vater ist und auch einen Jugendlichen mit einem reinen Herz. Das glaube ich ganz tief. Weil seine Träume waren nicht erfunden, sondern Gott hat sie eingegeben. Und es mag auf den ersten Blick, wenn man das hört, prahlerisch wirken, wie er es seinen Brüdern erzählt. Aber überleg doch mal. Josef hat es das erzählt, was er erlebt hat, was er gespürt hat. Und er hat es denen erzählt, die ihm am nächsten waren. Kennst du das auch? Zum Beispiel meine liebe Bettina. Sie hat vor einer Woche im Internet erfahren, wie ihre Noten waren von diesem schweren Studienfach, wo sie eine Klausur hatte. Und da hat sie eine 2,3 bekommen. Und sie war so begeistert. Und sie hat es allen erzählt und hat sich sehr darüber gefreut. So könnte es doch bei Josef gewesen sein. Auch an diesen Versen merken wir schon gleich am Anfang, dass Josef uns doch jemanden prophezeit, dass er doch ein Bild ist. Das möchte ich gleich jetzt am Anfang mal zusammenfassen, weil ich danach nicht mehr darauf eingehe. Aber schon an diesen Versen sehen wir, dass er uns den zeigt, der kommen wird, unser Jesus Christus. Ich habe nur 7 Stellen gefunden, aber ich glaube, es ist Wahnsinn. Es gibt da einige Parallelen. Beide liebten ihren Vater und suchten die Nähe und das Gespräch mit ihm. Beide. Josef war der erste und geliebte Sohn von Rachel, von der Jakob geliebten Frau. Und Jesus war der eingeborene und geliebte Sohn Gottes. Über beide Personen wird gesagt, dass sich andere vor ihnen beugen werden. Jesus haben wir gerade gehört, Philipper 2. Alle werden sich beugen. Und den Traum haben wir auch gerade gehört. Beide wurden von den eigenen Brüdern verachtet, beneidet, misshandelt, verspottet, mit Mordplänen bestraft und letztendlich für einige Silberstücke an Feinde verkauft. Beide Personen gehen uns voraus, oder anderen voraus, sagen wir mal so. Josef bereitete die Städte in Ägypten für seine Brüder vor. Und Jesus, nach Johannes 14, Vers 2, bereitet uns die Städte vor. Und beide erweisen eine unglaubliche Gnade und Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Dazu später noch einige Stellen. Und letztlich, beide behielten bis zu ihrem Ende ein sehr demütiges und weiches Herz. Über Jesus heißt es in Matthäus 11, Vers 29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Zurück zu den Visionen. Wie geht es dir damit? Gerade hat Dirk auch von Visionen gesprochen. Hast du noch Träume, dass Gott was Herrliches in deinem Leben geplant hat? Wie groß ist dein Bild von Gott? Es geht nicht um dich, es geht um dein Bild von Gott. Vielleicht hast du ja irgendwie doch mal Träume, aber du möchtest doch lieber bescheiden sein, um ja nicht aus der Reihe zu tanzen, und behältst diese Träume lieber für dich. Ne? Josef hätte mal lieber seine Klappe halten sollen. Das wäre bestimmt richtig gewesen, ne? Ist das richtig? Kann Josef was dafür, dass sie ihn beneidet haben? Kann der ältere oder dann der jüngere Sohn, der verloren war, zum Vater gekommen ist, was dafür, dass der ältere Sohn draußen war und ihn beneidete, dass er drinnen war? Was denkt ihr? Ich glaube nicht. Deswegen es ist falsch, etwas zurückzuhalten, was Gott dir aufs Herz legt. Warum? Rede darüber. Auch wenn es nicht alle verstehen. Das ist halt die Gefahr. Unter uns Geschwistern möchte ich mal eigentlich, ich habe mir das so überlegt, aber ich hoffe, damit kommt ihr klar, zwei Vorbilder nennen in dem Bereich. Mir sind da auf jeden Fall Kat und Uli eingefallen. Ja, du auch. Und zwar, ich habe das gesehen in den letzten 2 Jahren. Ihr beide habt wirklich immer Visionen. Das war nicht immer einfach. Ganz klar. Aber ihr seid dafür auch eingetreten. Und habt das erzählt. Und ich persönlich schätze und achte das sehr, dass ihr beiden euch davon Gott benutzen lasst. Das ist wirklich wichtig und gut. Und ich muss schon sagen, ich und wir als Geschwister, wir können dann doch mehr zurücktreten. Erstmal, weil wir dann gleich sagen, oh ja, okay. Mal innehalten. Abwarten, hören. Was hat der andere zu sagen? Vielleicht ist er eine Stimme, die zu uns spricht. Vielleicht möchte Gott etwas sagen. Und ich glaube auch ganz fest, die größten Visionen haben bestimmt die Menschen, die Zeit mit Gott im Gebet verweilen, die auch zuhören, die Gott Raum geben. Das sehe ich bei Uli ja auch. Da glaube ich, kann Gott sprechen. Das ist nicht einfach. Also ich bin da jetzt kein, das ist nicht meine Stärke. Und ich finde das, und deswegen lasst uns hören, was Gott sagt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Josef der Reine. Inzwischen ist Josef verkauft worden, nach Ägypten verschleppt und lebt jetzt im Hause Pontifars. Im 1. Mose 39, Vers 6 bis 12 heißt es: Und Pontifar überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs. Und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Punkt. Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte: Liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn: Siehe, Mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich. Weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, um bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er in das Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen. Als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte: Liege bei mir! Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Sagte er zu der Frau. In diesem Satz steckt so viel Wahrheit und Liebe. Seine Motivation zur Reinheit ist Gott selbst. Dieser Abschnitt ist für mich persönlich der bewegendste und faszinierendste von Josefs Leben. Und wenn wir an Adam und Eva denken, die auch alles hatten, nur von dem Baum der Erkenntnis nicht essen durften, dann können wir vielleicht ermessen, wie groß die Größe seiner Zurückhaltung. Josefs Bedrängung durch Pontifas Frau. Tag für Tag wurde er von ihr bedrängt. Und das wahrscheinlich über Jahre. Und ist der Versuchung nicht widerstanden und musste am Ende fliehen. Das ist besonders. Er musste sich von der Frau losreißen, weil sie hat ihm die Kleider vom Leib gerissen. Also, die Frau war durchaus kräftig. Aber okay. Ich weiß nicht, wie sie aussah. Er war schön, klar. Keine Ahnung. Darauf. Es ist jedenfalls berichtet. Im 1. Korinther 6, Vers 18 heißt es: Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Und aus Hiob 31 heißt es über Hiob: Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen, wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Und Jesus sagt in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Kennst du das? Es geht um das Thema Reinheit, sage ich. Für mich persönlich ist dieses Thema eine große Herausforderung. Es hat mit Sicherheit mit meiner Vergangenheit zu tun, aber ich habe damit zu kämpfen. Wie leicht ist es für mich, meine Gedanken abschweifen zu lassen und im Herzen selbstsüchtig nach Begierde zu trachten. Das passiert mir leider viel zu schnell und ist dabei doch so verletzend für mein eigenes Leben, für das meines Ehepartners und Gott gegenüber. Mit dieser Sünde geht es mir mit folgendem Bild. Es ist wie bei einem trockenen Alkoholiker. Wenn er trocken ist, was denkt ihr, hilft diesen Menschen gesund zu bleiben? Es gibt bestimmt viele Sachen. Drei fallen mir spontan ein. Erstens sollte dieser Mensch kein Alkohol in der Nähe haben, nicht im Haus, nirgends. Dann sollte er seine Kontakte zu seinen Saufkumpanen nicht mehr pflegen. Und drittens sollte er doch wissen, das denke ich persönlich ist wichtig, dass die Person dann schwach ist in diesem Bereich und Hilfe nötig hat. Und das Tolle ist, wenn es diesen Menschen gelingt, trocken zu bleiben, dann gelingt ihm auch vieles andere. Das ist doch super. Aber er muss das mit dem Alkohol, darf er nicht vergessen. Oder sagen, ja, das habe ich jetzt im Griff. Ne? Das funktioniert nicht. So sehe ich das auch mit der Versuchung, die mich am stärksten bedrängt. Wenn ich weiterhin, wie seit 10 Jahren, zu Hause keinen freien Zugang zum Internet habe, wenn ich nicht einfach irgendwo hingehe, wo mich Versuchungen treffen könnten, und wenn ich daran denke, natürlich schaffe ich das nicht, aber wenn ich immer daran denken würde, in diesem Bereich sehr schwach zu sein, dann kann Gott wirken. Und dann kann ich auch in anderen Bereichen automatisch wachsen und Gott nahe sein. Das funktioniert. Für mich sind in diesem Bereich der Reinheit besonders unsere beiden Anjas, Anja Laval und Anja Nordmeier, ein Riesenvorbild. Aber auch alle anderen Singles vor allem. Weil ich denke, das ist, ja persönlich, ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schwer. Ich habe das auch als Christ erlebt. Und ich kann nur meinen Hut da vor euch ziehen und euch sagen, Gott ist voller Freude über jeden von euch, die euch täglich in Reinheit übt und darum ringt. Danke für euer Vorbild und eure Ermutigung. Aber welche Versuchung ist für dich denn die größte Herausforderung? Das können ja auch ganz andere Dinge sein. Worin bist du denn fast täglich versucht und greift Satan dich an? Ist dir das bewusst? Ja. Denkst du, das klappt, wird schon? Nee. Was unternimmst du dagegen? Und denk doch daran. Gott sieht alles in deinem Leben. Alles ist offenbar vor dem. Und deswegen brauchst du auch nichts zu verheimlichen im Prinzip. Ist doch klar. Am Ende ist doch sowieso alles aufgedeckt. Menschen können doch nichts ausrichten. Versteck dich nicht. Und wenn du wirklich in der Probleme hast, in der Sackgasse steckt, dann kann ich dich nur ermutigen, geh zu jemandem und spreche darüber. Rede. Das wird helfen. Es lohnt sich. Kommen wir zum dritten Punkt. Josef, der Geduldige. Inzwischen sitzt Josef im Gefängnis und wir lesen mal aus 1. Mose 40, Verse 14 bis 15 und Vers 23 und 1. Mose 41, Vers 1. Er legt dort im Gefängnis 2 Mitinsassen die Träume aus und er spricht dann zu einem in Vers 14: Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich bei dem Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Vers 23, aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Nach 3 Tagen hat er ihn schon vergessen. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren, da träumte der Pharao. Und da hat der Mundschenk sich wieder an Josef erinnert. 2 Jahre. Josef sitzt im Gefängnis. Nicht, weil er eine Straftat vollbracht hat. Nein, im Gegenteil. Er wurde aufs Übelste verleugnet. Ich habe jetzt diese Woche dieses Buch gelesen, habe ich von Ingrid bekommen, danke. Da ist auch ein Mann im Gefängnis gewesen, hat dann Gott kennengelernt. Es war am Ende sehr, sehr gut, sehr bewegend. Und er wurde zu Recht verhaftet, aber er hat auch sehr, sehr viel gelitten. Und Josef, zu Unrecht verhaftet, dann kam es noch schlimmer. Er legt zwei Insassen die Träume aus, deutet sie richtig, und zugleich wird das Versprechen, das der Mundschenk ihm gegeben hat, nicht eingelöst. Und er bleibt sitzen. Er muss ja gedacht haben, ja, jetzt kommt bald die gute Nachricht, ich werde vorgelassen zum Pharao oder irgendwas passiert, aber nichts, Stillstand. Ist das gerecht? War das etwa einfach für Josef? Er hatte ja immer hohe Stellung, ne? Nee. Das war nicht einfach, es war sehr schwer. Das sehen wir gleich an zwei Versen. Die gesamte Zeit seiner Sklaven- und Gefängniszeit betrug 13 Jahre. In diesen jungen Jahren, also von 17 bis 30, eigentlich die Blütejahre, ne? Die Wahnsinn, erlebte Josef eine sehr, sehr harte Prüfung von Gott. Und Josef hat sich sowas von bewährt. In Hebräer 12, Vers 11 heißt es, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und Josef selbst sagt bei der Geburt seiner beiden Söhne, 1. Mose 41, Vers 51 und 52, und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe, all mein Leiden, mein Schmerz und das ganze Haus meines Vaters, und das war noch schmerzhafter. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef hat gelitten. Auch wenn das, wenn man das so durchliest, fast nicht rauskommt, weil er, naja, an Gott klammerte. Alle wussten immer genau, warum Josef so erfolgreich war. Weil Gott ihm das Gelingen schenkte. Wovon wussten sie das? Weil sie selbst an Gott glaubten? Nein. Josef, so eine sprudelnde Kanone, hat irgendwie davon erzählt. Die haben irgendwie von Gott erfahren, die ganzen Menschen in Ägypten, weil Josef nichts Besseres zu tun hatte, als von seinem Gott zu sprechen. Wessen das Herz voll ist, deswegen geht der Mund über. Wie konnte Josef trotz seiner Leiden Gott vertrauen und Zuversicht in ihm bewahren? Ich selbst habe so etwas persönlich nicht erlebt und ich kenne nicht viele Menschen, die so geprüft worden sind. Ich möchte mal aber von einem Beispiel erzählen. Wir hatten in Berlin einen kamerunischen Bruder. Er war Mitte 20 und studierte Informatik in Berlin. Und sein Name war Albert. Er hatte öfters Magenprobleme und erst nach einigen Jahren diagnostizierten die Ärzte einen Magenkrebs. Vorher wussten sie nicht, war ein Geschwür. Bei der OP wurde sein Bauch sogleich wieder geschlossen, denn es war zu spät. Wie durch ein Wunder lebte Albert noch weitere 1,5 Jahre weiter. Sein Tumor war riesig. Es hing aus seinem Körper, also das kann man sich so vorstellen. Doch über die ganze Zeit konnte dieser Tumor ihn nicht töten. 1,5 Jahre. Es war ein Wunder, das hat auch keiner verstanden. Also von den Ärzten zumindest nicht. Das Interessante ist, als bevor Albert krank wurde, war er schon oft sehr verzagt und gestresst und litt unter den Strapazen seines Lebens, im Studium, seiner vielen Studentenjobs. Hatte kein Geld. Und jetzt kommt es. In der Zeit seiner Krankheit strahlte dieser junge Mann bis zu seinem Tode über sein ganzes Gesicht, die ganze Zeit, unerklärlich, mit so viel Liebe, so viel Glauben und so viel Anteilnahme für andere aus, dass alle Menschen, die Albert in dieser Zeit begegnet sind, die haben Gott gesehen. Er hat nur gestrahlt. Er war ein neuer Mensch. Das war, für mich ist das eins der, ein sehr großes Wunder. Und auch hier in unserer Gemeinde gibt es bestimmt sehr viele Menschen unter euch, die schwere Zeiten hinter sich haben oder durch schwere Zeiten durchgehen. Und auch hier möchte ich nur kurz, aber einfach zwei Menschen nennen, wo ich denke, ja, dafür bin ich dankbar, dass ihr an Gott festhaltet. Zum Beispiel Carla und Gabi. Ich bin so froh, dass ihr nicht aufgibt und sagt, Mann, was mir widerfahren ist, das ist jetzt nicht gerecht. Nein. Ich finde es einfach gut zu sagen, Gott, ich habe schwer, aber du bist mein Gott. Und Josef hatte diese Überzeugung. Kommen wir zum letzten Punkt. Josef, der Liebende. Diese Eigenschaft ist natürlich mit Abstand die größte, die Christus Jesus oft genannt hat. Und auch die Liebe Josefs zu Gott und zu allen Menschen drückt sich auf verschiedene Weise aus. Ich möchte konkreter auf seine Liebe zu seinen Brüdern eingehen. Über die Brüder hieß es ja im 1. Mose 37, Vers 4, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Als die Brüder Jahre später zu Josef nach Ägypten kamen, hat Josef sich nicht sofort zu erkennen gegeben. Und das glaube ich, aus Liebe. Die Brüder waren verstockt bis zum Dort hinaus. Das waren ja auch schon alles Ältere. Er war 30, die waren vielleicht schon teilweise 80. Also. Aber die waren sowas von verstockt. Und durch List hat er sie weichgeknetet. Denn als er zu ihnen sagte, ihr seid Kundschafter, ihr wollt uns hier ausspionieren, da sagten sie untereinander, und Josef hat das gehört, dachten, er versteht sie nicht, aber er hat das dann verstanden. Die sagten untereinander, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen. Das hat auf ihrer Seele gelastet. Dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Die haben ein richtiges Problem gehabt. Die haben immer noch, und das Ganze ist jetzt 20 Jahre her, haben die noch diese Schuld so stark in sich behalten. Bloß nichts erzählen. Und dann spüren sie das. Sie hätten auf die Knie fallen können, klar. Nicht vor Josef, nein. Vor Gott. Aber wie auch immer, dieser Weg blieb ihnen tatsächlich verschlossen. So wie es aussieht. Und Josef konnte eigentlich die Situation gar nicht mehr aushalten. Er gibt sich unter starken Tränen seinen Brüdern zu erkennen. Und dann sagt er Folgendes. Das, was er zuerst zu seinen Brüdern sagt. Und daran erkennt man auch sein Herz. 1. Mose 45, Verse 4 bis 5. Da sagte Josef zu seinen Brüdern unter starken Tränen, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Seid nicht bekümmert. In den Versen 21b und Verse 22 heißt es: Und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharaos und Zehrung auf dem Weg. Und er gab ihnen allen, einem jeden, ein Feierkleid. Aber Benjamin gab ja 300 Silberstücke und 5 Feierkleider. Das war sein einziger leiblicher Bruder. Josef hatte einen Leibrock und er schenkt seinen Brüdern ein Feierkleid. Das ist die Reaktion. Und konnten die Brüder diese Geschenke annehmen? Und sind sie doch letztendlich, was ja bestimmt auch, was jeder irgendwie hofft, wenn man diese Geschichte liest, und auch Josef mit Sicherheit, zum Glauben an Gott gekommen? Tja, als sie 17 Jahre in Ägypten waren, die Brüder, da war auch Josef schon 54, da ist dann der Vater gestorben, Jakob. Und dann heißt es in 1. Mose 50, Verse 15 bis 21, die Brüder Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, das spricht schon Bände. Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und was machten die Brüder? Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nicht. Ist auch bekannt von Jesus. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ja, nur kurz, die ganze Geschichte, was der Vater gesagt haben sollte, war wahrscheinlich so nie wahr. Ich glaube, der Vater, Jakob, hat nie von dieser Missetat, von diesem großen Verbrechen erfahren. Die Brüder haben es ihm nicht erzählt und Josef hat sozusagen nicht gepetzt. Aber es hätte auch dem Vater das Herz gebrochen, ganz ehrlich. Also es war. Und die Sünde, die sie begangen hatten, die lastete immer noch auf ihren Schultern. Immer noch. Sie waren nun schon so alt, aber nicht in der Lage, Gnade anzunehmen. Das ist es. Und das ist eine der größten Botschaften. Denkt auch an Paulus. Hätte er denn gemacht? Sagt, ja, jetzt habe ich ja damals die Christen verfolgt. Gnade anzunehmen. Und das ist, ja, das tut bestimmt weh in dem Moment, weil man ja dann seine Schuld erkennt, das haben die ja auch. Aber sie sind nicht in der Lage gewesen zu sagen, mein Gott, bitte vergib mir und nimm die Gnade an. Haben sie nicht geschafft. Und Josef hat das so traurig gemacht. Es heißt 8-mal in den letzten Kapiteln, dass Josef weinte. 6-mal wegen seinem Bruder. Und 2-mal wegen seinem Vater. Weil er einmal sich gefreut hat, einmal weil er gestorben ist. Aber die Brüder haben ihn zum Weinen gebracht, weil es so schrecklich ist. Klar, einmal wegen Freude, einmal aus Freude, aber einmal hier aus Mitleid, dass sie da stehen bleiben, wo sie vielleicht als Kinder oder als Jugendliche waren. Wie ist das bei dir? Kannst du lieben, wenn man dir Schlechtes will? Gott, ihr dachtet es böse zu machen, aber Gott macht es gut. Kannst du weiter Gnade um Gnade geben, wie Josef und Jesus es schenkten? Auch wenn die Gnade nicht angenommen wird. Mit 110 hat Josef immer noch von der Gnade gesprochen. Hat nicht aufgehört. Ich finde, das ist wirklich die größte und göttlichste Eigenschaft. Und dieses weiche Herz und die Demut von Josef sind sehr überwältigend. Ja, nun habe ich das vorhin gemacht, mache ich es aber auch hier. Ich möchte jetzt niemanden hervorheben und sonst was. Wir sind alle auf einer Ebene. Aber ich denke, für mich als Vorbild sind hier Winfried und Ingrid für mich in diesem Bereich. Mit dieser bedingungslosen Liebe zu den Menschen. Das habe ich in den 2 Jahren von euch gelernt. Und dafür bin ich euch auch sehr dankbar und weiß, dass es für mich eine große Bereicherung ist, darin zu wachsen und darin Gott näher zu kommen. Vielen Dank dafür. Gott sei die Ehre. Amen.